Moin, ein Pott Schulrecht bitte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin, ein Pott Schulrecht bitte, dem Podcast des LI in Kooperation mit mir, mit Dr. Florian Schröder von www.schilfs.de. In der heutigen Ausgabe geht es um ein Thema, das normalerweise keine Jubelstürme hervorruft, aber ein sehr wichtiges ist und auch eigentlich ein ganz gut handelbares Thema ist, nämlich das Thema Datenschutz. Datenschutz wird ja im Allgemeinen eher als lästige Pflicht wahrgenommen und gerne mal als Verhinderungsinstrument dargestellt oder auch genutzt, um Dinge, die vielleicht aus anderen Gründen nicht funktionieren oder nicht gewollt sind, zu verhindern. In Wirklichkeit ist Datenschutz aber eine aus meiner Sicht sehr sinnvolle Einrichtung. Und auch etwas, was man eigentlich mit vergleichsweise geringem Aufwand ganz gut realisieren kann. Was man zugeben muss, ist, dass es ein durchaus nicht ganz unkomplexes Thema ist. Das ist auch der Grund dafür, warum ich mir überlegt habe, das Thema in zwei verschiedenen Episoden zu thematisieren. Das hier ist die erste Episode zum Thema. Die richtet sich an alle an der Schule Tätigen. Eine spätere zweite Episode, die es zu dem Thema geben wird, die wird sich mit den etwas komplexeren Themen befassen, die allerdings in der Regel nicht von den einzelnen Rechtsanwendern berücksichtigt werden müssen, sondern die eher ein Thema für die Schulleitungen ist und insoweit zu einem späteren Zeitpunkt dann als ja quasi kleiner Deep Dive für einige spezielle datenschutzrechtliche Themen folgen wird. Wenn man in das Thema Datenschutz einsteigt, dann macht es Sinn, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. In diesem Fall macht das ganz besonders Sinn, denn das Bundesverfassungsgericht ist eigentlich die Mutter des Datenschutzrechts, muss man sagen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern durchaus auch auf europäischem Level. Hintergrund dessen ist eine Entscheidung, von der Sie alle bestimmt schon mal gehört haben, nämlich die sogenannte Volkszählungsentscheidung. Die hat durchaus schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Das Urteil wurde nämlich am 15. Dezember 1983 gefällt. Und mit dieser Entscheidung werden wir uns auseinandersetzen müssen, denn sie ist nicht nur juristisch sehr lehrreich, sondern sie enthält auch quasi das gesamte Handbuch für alles, was datenschutzrechtlich seitdem so passiert ist. Sie hat quasi 40 Jahre Datenschutzrecht schon mal vorweggenommen. Natürlich konnte sie seinerzeit noch nicht auf alle aktuellen technischen Entwicklungen, sei es KI etc. im Detail eingehen und selbst auf das Internet eigentlich noch nicht, was ja damals noch kein Gemeingut war. Aber es war eine sehr hellsichtige Entscheidung und deswegen lohnt es sich da mal einen kleinen Blick hineinzuwerfen. Hintergrund der Volkszählungsentscheidung war, wer hätte das gedacht, eine Volkszählung, die Anfang der 80er Jahre in der Bundesrepublik stattgefunden hat und bei der eine ganze Menge an Daten abgefragt wurde. Das ging wirklich sehr ins Detail. Haushaltseinkommen und alle möglichen recht intimen Dinge wurden dort gefragt. Und deswegen gab es auch eine ganze Menge Aufruhr dagegen. Und das Ganze fand dann natürlich auch seinen rechtlichen Widerhall in diversen Klageverfahren, die geführt wurden und die am Schluss dann eben vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe endeten. Was sich dort zugetragen hat am 15. Dezember 1983, ist etwas, das es durchaus nicht alle Tage gibt, auch nicht vor dem Bundesverfassungsgericht, denn es wurde quasi ein neues Grundrecht erfunden. Erfunden wurde es insoweit, als aus einer ganzen Menge bereits bestehender Grundrechte, also zum Beispiel der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Artikel 2 und der Würde des Menschen aus Artikel 1 und auch dem Grundrecht auf die Unverletzlichkeit des Privatbereichs und der Wohnung aus Artikel 13, indem also aus einer Gesamtschau verschiedener Grundrechte ein neues Grundrecht definiert wurde, nämlich das sogenannte Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Es wurde in dieser Entscheidung über viele hundert Seiten genauestens erläutert, was es damit auf sich hat. Es wurde der Begriff der Daten, der eigentlich in den analogen Zeiten noch gar kein so großes Thema war, wie er das heute ist, erst definiert und alle möglichen Dinge wurden dazu ausbuchstabiert, was denn beim Thema Datenschutz, das also für ein besonders schutzwürdiges Thema gehalten wurde vom Bundesverfassungsgericht, was denn bei diesem Thema nun alles genau zu beachten und zu berücksichtigen ist. Was das genau ist, das erzähle ich Ihnen gleich, aber wir wollen in der Geschichte vorab noch einen weiteren Schritt machen. Die Volkszählungsentscheidung, die wurde schon, nachdem sie gefällt worden war, als Meilenstein wahrgenommen und war Auslöser umfangreicher gesetzgeberischer Aktivitäten. Also alle seinerzeit noch 11 Bundesländer und auch der Bund selbst fingen dann an, Datenschutzgesetze zu schreiben und zu beschließen. Bisher hatte nur das Land Hessen eines gehabt, schon seit den 70er Jahren. Später hat sich das Ganze dann auch in den neuen Bundesländern natürlich entsprechend fortgesetzt. Im Februar 2008, da gab es nochmal so einen kleinen Meilenstein, der hat das, was das Bundesverfassungsgericht 1983 gemacht hat, nämlich die analoge Welt quasi in die statistische und schon in Grundzügen digitale Welt zu überführen, auch wenn damals hauptsächlich noch mit Lochkarten und ähnlichen Systemen gearbeitet wurde, aber immerhin schon strukturelle und mechanische Datenverarbeitung stattfand. So gab es eine weitere Entscheidung aus dem Februar 2008, vom 27. Februar, um genau zu sein. Das ist die Entscheidung zu Online-Durchsuchungen oder auch die erste Staatstrojaner-Entscheidung. Da wurde also quasi das Recht aus der Digitalität dann auch wirklich in den Cyberspace, in den Online-Kontext gebracht. Und wiederum wurde ein Grundrecht erfunden, nämlich das sogenannte Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Ziemlich sperriger Titel, aber ein wichtiger Meilenstein für das Thema IT-Sicherheit und ja auch Datensicherheit im Kontext der Online-Welt und der Handys und Tablets. Das einstweilen letzte Highlight des Datenschutzrechts, das war dann das Inkrafttreten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, haben Sie sicherlich alle schon mal gehört, die im Mai 2018 dann auch für Behörden und damit natürlich auch für Schulen in Hamburg und in der gesamten Bundesrepublik anwendbar geworden ist. Eine ganze Menge dessen, was in der Datenschutzgrundverordnung steht, ist letztlich nichts anderes als das, was das Bundesverfassungsgericht 1983 in seinem Volkszählungsurteil ausgeurteilt hat. Deswegen lohnte es sich, so einen etwas weiteren Rahmen zu schlagen. Wir stellen also fest, wir haben jetzt eine ziemlich umfassende Vorarbeit und eine ziemlich umfassende Lage an Rechtsquellen auf der obersten Ebene. Vielleicht erinnern Sie sich an das, was ich einmal zur Normhierarchie ausgeführt habe in der Podcast-Episode über die Grundrechte. Auf der obersten Ebene der Normhierarchie, da finden wir also die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, die in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und auch in einigen anderen Staaten unmittelbar geltendes Recht ist. Ich rate allerdings ganz dringend davon ab, dieses Regelwerk mal selbst zu lesen. Es ist ein wirklich wahnsinnig schwergängiger Text. Ich kann nicht ausschließen, dass man gewisse psychische Schäden davon trägt, wenn man die Datenschutzgrundverordnung mal komplett durchliest. Glücklicherweise ist das Ganze in den Bundesländern und so auch gerade ganz besonders vorbildlich in Hamburg sehr schön handhabbar gemacht worden für Schulen und für Behörden. Auf der nächsten normhierarchischen Ebene haben wir das Bundesdatenschutzgesetz. Das können wir allerdings guten Gewissens links liegen lassen, denn das bezieht sich nur auf die Bundesverwaltung und auf den Bereich der Privaten, also nichts, was mit Schule zu tun hat. Dann gibt es das Hamburgische Datenschutzgesetz. Das ist quasi das übergeordnete Datenschutzrecht für die Freie und Hansestadt Hamburg. Auch dort findet sich zum Thema Schule eigentlich ziemlich wenig, denn das spezifische Schulrecht selbst hat eine ganze Menge dazu geklärt, nämlich im Hamburgischen Schulgesetz im Paragraphen 98 fortfolgende, die recht lang geworden sind, aber auch wirklich eine ganze Menge an sinnvollen Regelungen treffen. Dort ist das Hamburgische Datenschutzrecht für Schulen im Wesentlichen festgelegt und darüber hinaus gibt es eine Rechtsverordnung, also normhierarchisch wieder eine Stufe darunter, nämlich die Schuldatenschutzverordnung Hamburgs, in der dann sehr gut handhabbar und sehr gut nachvollziehbar viele Einzelfragen geregelt werden. Dazu kommen wir nachher noch. Für den schulischen Kontext ist es sinnvoll, die Normhierarchie mal umgekehrt zu betrachten. Also wenn man nach einer Antwort auf eine datenschutzrechtliche Frage sucht, nicht etwa in der DSGVO anzufangen, sondern weiter unten anzufangen, in der Schuldatenschutzverordnung oder im Hamburgischen Schulgesetz und sich nur dann, wenn man dort keine Antworten findet, weiter hinaufzuarbeiten. Also hier darf die Normhierarchie ausnahmsweise durchaus mal ein bisschen auf den Kopf gestellt werden. Um verstehen zu können, was Datenschutz eigentlich ist, muss man sich noch eine wichtige Sache vor Augen führen, denn der Begriff des Datenschutzes, der meint, anders als man vielleicht sich denken könnte, nicht einfach sämtliche Daten, die es so gibt, sondern er hat einen ganz spezifischen Anwendungsbereich, die sogenannten personenbezogenen Daten. Also sämtliche Daten, die in irgendeiner Weise mit einer natürlichen Person, wie wir Juristen sagen, also mit einem Menschen, in Verbindung gebracht werden kann. Geodaten, zum Beispiel Landkarten oder ähnliches, sind nicht zwingend personenbezogene Daten, es sei denn, es gibt irgendeinen Bezug zu einem Menschen. Ja? Also eine Karte, auf der die Eigentümer der Grundstücke eingezeichnet sind, ist ein personenbezogenes Datum. Eine Landkarte, auf der das nicht der Fall ist, ist auch natürlich eine Form von Daten, aber dann eben nichts, was dem Datenschutzrecht unterfällt, weil es dort keinen Personenbezug gibt. Personenbezogene Daten gehen dabei allerdings definitionsgemäß vergleichsweise weit. Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung ist es, der den Begriff der personenbezogenen Daten definiert. Und der umfasst eben nicht nur Name und Anschrift und Geburtsdatum, so die klassischen personenbezogenen Daten, sondern auch alle möglichen anderen Dinge, auch Metadaten, auch Geoinformationen, die ein Handy zum Beispiel liefert oder ähnliches. Also alles, was in irgendeiner Weise mit einem echten Menschen in Verbindung gebracht werden kann, ist ein personenbezogenes Datum und unterfällt dann also dem Datenschutzrecht. Was besagt dieses Datenschutzrecht denn nun? Die klassischen Grundsätze, die eigentlich so gut wie alle aus der Volkszählungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts stammen, die habe ich Ihnen einmal mitgebracht. Die finden sich jeweils auch in den Regelwerken, also zum Beispiel in den Paragraphen 98 fortfolgende Hamburgisches Schulgesetz oder in der Schuldatenschutzverordnung. Aber man kann die ganz gut quasi einmal so vor die Klammer ziehen und unabhängig vom ganz konkreten Anwendungsfall sich so ein paar klassische Grundsätze merken als Faustformeln. Wenn man die im Hinterkopf hat, dann kann man eigentlich schon gar nicht mehr so furchtbar viel falsch machen. Erstes und wahrscheinlich wichtigstes Prinzip im Datenschutzrecht ist, dass Datenerhebung eigentlich verboten ist. Es bedarf immer einer expliziten Erlaubnis, um Daten zu erheben. Und eine solche Erlaubnis, die kann sich entweder aus einer Norm ergeben, ja, zum Beispiel aus dem Hamburgischen Schulgesetz, oder aus einer Einwilligung des Betroffenen. Das ist im öffentlichen Recht eigentlich ungewöhnlich, weil normalerweise man dadurch, dass es ein ja gewisses Über-Unterordnungsverhältnis zwischen dem Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern gibt, man normalerweise nicht einfach durch Zustimmung auf irgendwelche Rechte oder gar Grundrechte verzichten kann. Hier ist das allerdings tatsächlich so, wenn Bürgerinnen und Bürger zustimmen, dann bedarf es keiner Rechtsnorm, die die Datenerhebung erlaubt. Für unsere Anwendungsfälle in der Schule haben wir aber genauso im hamburgischen Recht wie in allen anderen Landesschulrechten in Deutschland Rechtsgrundlagen und Normen, die die Datenerhebung entsprechend erlauben. Wenn die Datenerhebung denn dann erlaubt ist, dann gilt der sogenannte Grundsatz der Datensparsamkeit. Das heißt, man darf wirklich nur diejenigen Daten erheben und auch verarbeiten, die wirklich nötig sind, um die eigene Aufgabe zu erfüllen. Das kann von Behörde zu Behörde durchaus ganz unterschiedlich sein. Natürlich braucht die Polizei bisweilen mal die Autonummer einer Person, um feststellen zu können, wer denn da Fahrerflucht begangen hat oder wer das Knöllchen bekommen soll fürs Falschparken oder fürs zu schnell fahren. Aber die Polizei muss in der Regel nicht unbedingt wissen, wie alt das eigene Kind ist. Bei Schulen ist das genau andersrum. Da ist es also eine andere Art von Daten, die benötigt wird. Und insofern Grundsatz der Datensparsamkeit, jeder darf nur das bekommen, was er auch wirklich braucht. Die Nutzung der vorhandenen Daten, die muss sich grundsätzlich am Zweck der Erhebung orientieren. Also wenn ich Daten erhoben habe zu einem gewissen Zweck, zum Beispiel um das Alter eines Schülers festzustellen, um zu wissen, wann er denn eingeschult werden muss, dann darf diese Information grundsätzlich nicht für irgendetwas anderes verwendet werden, sondern das Ganze muss immer zweckgebunden stattfinden, es sei denn, es gibt wiederum eine Norm, die eine Abweichung von diesem Zweck erlaubt. Das gibt es zum Beispiel im Bereich der Schulstatistik oder bei anderen Auswertungsoptionen für wissenschaftliche Zwecke. Da wird dann als zusätzliches Schutzinstrument aber in der Regel anonymisiert oder pseudonymisiert, sodass es dann eben nicht mehr um personenbezogene Daten unbedingt geht, sondern nur noch um anonyme Daten, um zum Beispiel Kohortenstudien oder ähnliches durchführen zu können. Kleiner Exkurs an der Stelle. Dieses Zweckbindungsthema ist, was den Wert der ganz großen Tech-Unternehmen vor allem aus den USA ausmacht. Denn genau eine solche Zweckbindung, die gibt es zum Beispiel im US-amerikanischen und im kalifornischen Datenschutzrecht nicht. Deswegen können die Microsofts und die Apples und Googles und die OpenAIs dieser Welt eben mit ihren Daten mehr oder weniger tun und lassen, was sie möchten. Und die in vielerlei Weise interpretieren Bewegungsprofile und Käuferverhalten und Persönlichkeitsprofile und alles Mögliche ihrer Nutzer herstellen. Das ist es letztlich, was diese Unternehmen so wahnsinnig wertvoll macht. Google ist nicht deswegen Billionen von Dollar wert, weil sie so tolle Hardware herstellen oder so tolle Software haben, sondern wegen des Datenschatzes, auf dem sie dadurch sitzen, dass in jeder Sekunde Millionen von Suchanfragen mit allen möglichen Metadaten in ihre Systeme eingespeist werden und sich daraus natürlich wahnsinnig viele Informationen ziehen lassen. Also das, was bei uns als Zweckbindung dem Datenschutz dient, das ist auf der anderen Seite des Atlantik durchaus ein bisschen anders und macht dort eine gigantische Wertschöpfung aus. Vierter wichtiger Grundsatz des Datenschutzrechts ist das Thema Weitergabe an Dritte. Daten dürfen nur dann an Dritte weitergegeben, wenn es wiederum eine Erlaubnisnorm dafür gibt oder wenn der Betroffene zugestimmt hat. Besonders kritisch ist die Herausgabe, wenn es um Private geht. Also wenn der eine Elternteil im Beef mit irgendeinem anderen Elternteil eines anderen Kindes hat, dann darf die Schule eben nicht ohne weiteres die Kontaktdaten herausgeben oder die Anschrift oder ähnliches verraten, denn dafür bedarf es einer entsprechenden Norm oder der Einwilligung der betroffenen Eltern, deren Daten herausgegeben werden sollen. Und schließlich der fünfte klassische Grundsatz des Datenschutzrechts, das Transparenzgebot. Also es gibt so etwas wie Akteneinsichtsrechte und es gibt sogar das Recht auf Datenkorrekturen, wenn die Bürgerinnen und Bürger feststellen, dass irgendwelche Daten falsch abgespeichert worden sind über sie, dann hat man einen Anspruch darauf, dass das Ganze geändert wird. Schulen gegenüber ist das in der aller Regel nicht so wahnsinnig relevant, aber denken Sie an so etwas wie die Schufa oder andere Auskunfteien oder so etwas. Wenn da falsche Daten gespeichert sind, kann das ganz erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben. Und insofern ist die Möglichkeit, Einblick in diese Daten zu bekommen und sie gegebenenfalls auch korrigieren zu lassen, wenn sie falsch sind, natürlich ein sehr wichtiger Ansatzpunkt. Es gibt hierzu in der Datenschutzgrundverordnung ein eigenes Auskunftsrecht. Das geht weiter als das Recht auf Akteneinsicht, was Betroffene eines Verwaltungsverfahrens oder eines Schulverhältnisses natürlich aus dem Fachrecht, aus dem Schulgesetz heraus haben. Das Auskunftsrecht aus der Datenschutzgrundverordnung geht ein bisschen weiter. Da können Bürgerinnen und Bürger tatsächlich alles erfragen, was eine Behörde über sie weiß. Das kann zu einer ganzen Menge Arbeit führen innerhalb der Behörde. Deswegen ist das durchaus sinnvoll, zu einer solchen Thematik zum Beispiel eine eigene Dienstanweisung in der Schule zu haben, beziehungsweise sich dann natürlich sofort mit dem schulischen Datenschutzbeauftragten in Benehmen zu setzen und mit diesem Kontakt aufzunehmen, um dort dann auch eine korrekte und vollständige und zeitnahe Antwort geben zu können. Zu weiteren Details bei diesem Spezialthema werde ich in unserer zweiten Episode zum Thema Datenschutz dann ein bisschen genauer ausführen, denn das ist organisatorisch dann tatsächlich wiederum eher ein Thema für die Schulleitungen. Aus der Datenschutzgrundverordnung erwachsen noch einige zusätzliche Pflichten und auch Rechte für Betroffene, von denen man mal gehört haben sollte. Das wahrscheinlich wichtigste und hier und da durchaus ein bisschen stiefmütterlich behandelte, aber sehr machtvolle Recht in diesem Komplex ist das sogenannte Recht auf Vergessenwerden. Das stammt nicht originär aus der Datenschutzgrundverordnung, sondern das haben so einige Prominente über viele Jahre und teilweise Jahrzehnte erstritten bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wenn es darum ging, zum Beispiel alte Verfehlungen, alte Affären oder ähnliches aus dem Internet zu löschen oder in den Google-Suchtreffern ein bisschen down zu raten. Das ist etwas, was also über viele Jahre in der Rechtsprechung entwickelt wurde. Man muss auch irgendwann die Chance haben, dass Dinge über einmal vergessen werden und dass nicht jede Verfehlung von vor 20 oder 30 Jahren gleich der Top-Treffer ist, wenn man irgendeinen Prominamen eingibt. Im behördlichen und insbesondere im Schulkontext ist das Ganze insofern interessant, als es einen totalen Paradigmenwechsel bei der Speicherung von Daten darstellt. Nüchtern betrachtet wird es in den meisten Schulen in Deutschland so sein, dass man, genau wie in allen anderen Behörden, die Dinge so lange aufgehoben hat, bis der Keller voll war oder der Dachboden auch. Und dann hat man irgendwann mal angefangen, die ältesten Dinge zu entsorgen. Natürlich idealerweise datenschutzgerecht und nicht einfach in die blaue Tonne getan, sondern vielleicht geschreddert oder an ein Spezialunternehmen übergeben. Das ist natürlich immer die erste Wahl. Das funktioniert heute nicht mehr, denn das Recht auf Vergessenwerden, das ist keins, was mit räumlichen Kapazitäten zu tun hat oder so, sondern das ist ein Recht, was eindeutig besagt, wenn eine Behörde Daten nicht mehr braucht, dann muss sie proaktiv von sich aus, ohne dass die Betroffenen irgendwie einen Antrag stellen müssen oder so, löschen bzw. vernichten, wenn es um physische Daten, also Handaktenordner oder so etwas geht. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, die in den meisten Behörden tatsächlich noch bei weitem nicht erfüllt sein dürfte, die aber zweifellos in dieser Form seit Mai 2018 gilt. Es gibt für Schulen dazu in der Schuldatenschutzverordnung eine sehr schöne Norm, nämlich den Paragraphen 4. Der regelt die sogenannten Aufbewahrungsbestimmungen und der besagt genau, wie lang denn sowas aufgehoben werden muss. Zum Beispiel Abschluss- und Abgangszeugnisse 55 Jahre lang, aber andere Zeugnisse und Prüfungsunterlagen und so weiter zum Beispiel nur noch 3 Jahre. Also das schon eine deutliche Veränderung gegenüber früher. Ich empfehle sehr, diesen Paragraphen 4 der Schuldatenschutzverordnung einmal genauer zu lesen. Da ist so einiges an Aufbewahrungsfristen genauer definiert. Und auch in anderen Bundesländern gibt es entsprechende Regelungen. In Niedersachsen zum Beispiel den Runderlass zur Löschung personenbezogener Daten an Schulen. Auch da sind viele Details geregelt. Also so etwas findet sich in jedem Bundesland und sollte dann auch berücksichtigt werden. Ein ganz anderes Thema, das auch mit der Datenschutzgrundverordnung spätestens seit dem Mai 2018 sehr virulent geworden ist, ist das Thema Datensicherheit. Früher war Datenschutz das Abschließen der Tür oder auch das Verschließen des Schranks, in dem sich die Personalakten befanden. Heutzutage ist Datenschutz natürlich auch IT-Sicherheit, also eine vernünftige Firewall zu haben und vernünftige Abwehrsysteme und kompetente Menschen zu haben, die sich um die Technik kümmern und eben verhindern, dass irgendwelche Hacker sich in das Schulsystem oder in das Behördensystem insgesamt hacken und dort Daten klauen oder verschlüsseln oder zerstören oder was auch immer sie damit dann so vorhaben. Also das ist ein wichtiges Thema geworden, ist für die einzelnen Lehrkräfte, für die normalen an der Schule tätigen Personen auch ein wichtiges Thema, gerade so im Sinne von Virenscanner benutzen und so weiter. Allerdings strukturell natürlich hauptsächlich ein Thema für die Schulleitung. Insofern auch dazu Näheres in der zweiten Folge zum Thema Datenschutz. Und den letzten Aspekt, der neu eingeführt wurde mit der Datenschutzgrundverordnung, das ist das Thema Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen. Also früher konnte man vielleicht noch versuchen, die Dinge wegzulächeln oder unter den Teppich zu kehren. Mittlerweile steht ganz explizit in der Datenschutzgrundverordnung drin, dass innerhalb kurzer Zeit, nämlich innerhalb weniger Stunden und Tage, eine Behörde eine quasi Selbstanzeige an den Landesdatenschutzbeauftragten aufgeben muss, wenn ihr ein Datenschutzfehler unterlaufen ist, sodass man dann also einerseits nicht ganz ungeschoren aus der Nummer rauskommt, andererseits aber natürlich auch die Chance bekommt, Hinweise und Tipps in einem Antwortschreiben dann zu kriegen, in denen einem ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben werden, wie man solche Fehler gegebenenfalls künftig verhindern kann. Wenn ich die Grundsätze noch einmal kurz zusammenfasse. Grundsätzlich Datenerhebung verboten, es sei denn, sie ist vom Betroffenen oder durch eine Norm erlaubt. Zweitens, Grundsatz der Datensparsamkeit. Nur diejenigen Daten erheben und verarbeiten, die man wirklich zwingend braucht. Drittens, Grundsatz der Zweckbindung. Die Daten nur zum ursprünglichen Zweck verwenden, es sei denn, man hat eine Erlaubnisnorm, die sagt, das darf auch ausnahmsweise zu anderen Zwecken genutzt werden. Vierter Punkt, die Weitergabe an Dritte, grundsätzlich auch wiederum unzulässig, es sei denn, man hat eine Erlaubnisnorm oder der Betroffene stimmt zu. Dann der Grundsatz der Transparenz. Es darf jederzeit Akteneinsicht genommen werden und es darf auch auf Datenkorrekturen bestanden werden. Nächster Punkt, das Recht auf Vergessen muss eingehalten werden und die Datensicherheit ist sicherzustellen. Wenn es mal schief läuft, muss man das Ganze melden. Proaktive Meldepflicht gegenüber dem oder der Landesbeauftragten für den Datenschutz. Wenn man das Ganze auf ein paar konkrete Anwendungsfälle bringt, dann würde ich das wie folgt machen. Zunächst mal lassen Sie Unterlagen nicht offen herumliegen. Ja? Lassen Sie die Sachen selbst im Lehrerzimmer nicht einfach herumliegen. Auch Lehrer, die Schüler gar nicht unterrichten, dürfen eigentlich von den Noten und von den weiteren Details dieser Schülerinnen und Schüler gar nicht unbedingt etwas wissen. Ja, lassen Sie Dinge nicht zu Hause einfach auf dem Wohnzimmertisch liegen, wenn dann die ganze Familie das angucken kann oder vielleicht die Reinigungskraft oder so oder der Mitbewohner. Das darf natürlich auch nicht sein. Auch im Klassenraum Dinge nicht einfach liegen lassen, sodass nicht die ganze Klasse sich das Ganze anschauen darf. Wenn Sie Gespräche führen, dann seien Sie auf der Hut, wenn Dritte anwesend sind. Der absolute Klassiker in diesem Kontext ist natürlich das Thema Notenbesprechung. Früher hat man das im Plenum gemacht. Heutzutage ist das datenschutzrechtlich nicht mehr zulässig, sondern man sollte das Ganze unter vier Augen machen, im Nebenraum zum Beispiel, und die Klasse in der Zeit mit einer entsprechenden Aufgabe versehen, sodass eben sichergestellt ist, dass die Daten nicht von staatlicher Seite an Dritte weitergegeben werden. Wenn die Schülerin hinterher voller Begeisterung oder voller Trauer in den Nebenraum kommt und allen sofort ihre Note verrät, dann ist das ihr Privatvergnügen. Das darf sie natürlich tun. Allerdings die Lehrkraft, die darf das natürlich nicht. Und privat zu privat darf ich meine Daten weitergeben, wenn ich da keinen Schmerz mit habe. Als Staat darf ich das nicht ohne weiteres. Wenn Sie das Recht auf Vergessen ganz vorbildlich erfüllen wollen, dann denken Sie daran, Ihre Dokumente nach Ablauf der in den jeweiligen Landesregelungen, also insbesondere in § 4 der Hamburgischen Schuldatenschutzverordnung genannten Fristen, auch vernünftig zu löschen. Löschen Sie die elektronischen Dinge und vernichten Sie die physischen Dinge. Tun Sie es nicht in die blaue Tonne, damit nicht beim ersten Windstoß die ganze Nachbarschaft lesen kann, was so in den Notenlisten stand, sondern tun Sie es in den Kamin, tun Sie es in den Schredder. Meistens sollten die Schulen doch entsprechende silberne Tonnen oder ähnliches haben, wo man die Dinge reintun kann, damit sie dann auch entsprechend datenschutzkonform entsorgt werden. Bei elektronischen Gerätschaften gilt das Gleiche beim Herumliegen von Dingen. Also lassen Sie natürlich Ihre Geräte nicht offen stehen, sondern sperren Sie sie. Nicht die ganze Familie darf mitlesen. Bearbeiten Sie Dinge nicht im Café und lassen dann den Computer dort offen stehen, wenn Sie mal kurz um die Ecke gehen oder sowas. Achten Sie darauf, dass die Dinge bei Ihnen als Vertreterin oder Vertreter des Staates bleiben. Beim Thema IT-Sicherheit drei Klassiker, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Verwenden Sie einmal sichere Passwörter oder am besten Passkey-Systeme. Verwenden Sie immer die Mehrfaktor-Authentifizierung, das ist das sicherste. Und verwenden Sie eben nicht das typische 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern lassen Sie von Ihrem Passwortmanager auf dem Handy oder auf dem Tablet ein vernünftiges, sicheres Passwort generieren. Benutzen Sie Virenscanner und Firewalls. Versuchen Sie also, da technisch ajour zu bleiben. Wenn Sie ein richtiger Crack sind, dann können Sie natürlich auch Ihre Festplatte verschlüsseln. Auch das kann man machen und sollte man gegebenenfalls sogar machen. Wenn ein Laptop oder ein anderes Gerät mal abhanden kommt, dann sind die Daten eben trotzdem sicher. Und natürlich der absolute Klassiker, seien Sie vorsichtig beim Klick auf irgendwelche Links. Ja, gucken Sie sich genau an, von wem eine Mail kommt. Das muss nicht immer derjenige sein, der der Absender zu sein scheint. Gerade auf Handys geht das ja manchmal schnell. Klicken Sie noch einmal auf den Absender drauf, damit die Klaradresse zu erkennen ist. Und da ist dann vielleicht doch gar nicht mehr Schulleitung, sondern dann steht da auf einmal joe@gmx.com und Sie stellen fest, dass das vielleicht eine Phishing-Mail gewesen ist. Denken Sie immer daran, das betrifft in der Regel nicht nur Sie, gerade wenn das auf dienstlichen Geräten passiert, sondern wenn so etwas in der Schule passiert, dann kann eben die gesamte Schule kompromittiert werden. Und wenn man so einen Ransomware-Angriff oder eine Verschlüsselungssoftware oder so etwas in seinem System hat, dann ist das echt misslich und meistens sehr teuer und macht wahnsinnig viel Arbeit. Insofern bitte Vorsicht beim Klicken auf Links. Verwenden Sie sichere Passworte und achten Sie darauf, nicht in die üblichen Fallen zu tappen. Einige weitere Fälle möchte ich gerne in dieser Episode noch kurz angesprochen haben, da das auch wiederum Dinge sind, die jede und jeden an der Schule betreffen. Zunächst mal Messenger-Dienste sollten grundsätzlich vermieden werden, wenn sie nicht seitens der Behörde gestellt werden oder seitens der Behörde für Datenschutz korrekt und datenschutzkonform befunden worden sind. Dinge wie WhatsApp oder der Facebook Messenger oder Instagram Messenger oder Telegram oder so sollten nicht verwendet werden. Die Daten sind dort nicht sicher, denn die Daten werden typischerweise im außereuropäischen Ausland gespeichert und dort ist es häufig nicht sichergestellt, dass dort gleich hohe Datenschutzstandards gelten wie bei uns. Ganz abgesehen davon, sowas wie Klassen-WhatsApp-Gruppen, die es natürlich gibt, kann und soll man nicht verhindern. Dort finden ja neben dem üblichen Unfug auch sicherlich sinnvolle Dinge statt. Man sollte als Lehrkraft aber keinesfalls in dieser Gruppe Mitglied sein, sondern wenn es mal etwas Wichtiges und Schnelles zu vermitteln gibt, dann machen Sie das über die eigenen Systeme, über iSurf oder das, was Sie an Ihrer Schule nutzen. Da sind Sie datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite und begeben sich dann auch nicht in die etwas schwierigen Fahrwasser, in so einer Gruppe Mitglied zu sein, wo man dann eben jeden Unfug mitbekommt und jedes Meme und jeden Mist sich angucken muss und dadurch natürlich dann auch ein gewisser Handlungsdruck aufkommt, vielleicht bei dem einen oder anderen Thema zu reagieren, was ansonsten eigentlich gar kein schulisches Thema wäre. Das Thema Nutzung cloudbasierter Software, das wird etwas sein, über das ich Ihnen in der zweiten Folge über das Thema Datenschutz ein bisschen mehr sagen kann. Das ist nicht nur im Kontext von Lernmanagementsystemen, sondern auch im Kontext der klassischen Softwarelösungen, also Microsoft 365 oder auch der KI-Systeme, durchaus ein herausforderndes Thema, das aber, wie gesagt, eher auf Seiten der Schulleitung zu adressieren ist als für jede einzelne Lehrkraft. Ansonsten ist sehr zu empfehlen, die Schuldatenschutzverordnung sich nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Dort finden Sie beispielsweise in den Paragraphen 11 fortfolgende alles Mögliche über das Thema Schülerakte bzw. Schülerbogen, wie es in Hamburg heißt, was dort hineingehört, was dort nicht hineingehört, auch etwas zu den Löschfristen. All das finden Sie dort. In Paragraph 13 finden Sie Dinge zum Thema Klassenbuch, nämlich was in ein Klassenbuch alles hineingeschrieben werden darf. Das ist gar nicht so viel, wie man denkt. Das sind nämlich Name und Vorname, das Thema Versäumnisse und Verspätungen, die Übernahme von Klassendiensten und besonderen Aufgaben sowie die relevanten Daten zur Berufsausbildung in den beruflichen Schulen. Alles Weitere darf da grundsätzlich nicht hinein. Also auch da ein gewisser Paradigmenwechsel. Da stand klassischerweise früher sicherlich ein bisschen mehr drin, als das heute rechtlich zulässig ist. Paragraph 13 Schuldatenschutzverordnung, der gibt dazu detaillierte Auskunft. Geben Sie bitte noch 2 Minuten, meine Damen und Herren. Ich hoffe, das war für Sie nachvollziehbar. Ich habe nicht allzu weit ausgeholt, sondern ich hoffe, Sie ziehen tatsächlich einen Mehrwert daraus, dass ich einen historischen Bezug aufgemacht und das Ganze auf seine Kerngrundsätze versucht habe herunterzubrechen. Wenn wir tiefer in das Thema einsteigen, dann stellen wir immer wieder fest, dass man alles das, was in den vielen Regelungen, die es zum Thema gibt, geregelt ist, eben auf diese Grundsätze zurückführen kann. Und insofern ist es tatsächlich gut und sinnvoll zu wissen, dass es die Zweckbindung und die Datensparsamkeit und so weiter gibt. Daraus erklärt sich ganz viel dessen, was dann hier und da durchaus im Detail noch weiter geregelt ist. Das war's also für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diese und vielleicht auch andere Folgen im Podcast-Player Ihres Vertrauens entsprechend bewerten. Das hilft, die Sichtbarkeit zu steigern. Außerdem freue ich mich natürlich wie immer über Feedback. Ab und zu bekomme ich Mails und Rückläufe zu den Dingen, die ich in meinen Episoden gesagt habe. Also machen Sie damit sehr gerne weiter und besuchen Sie meine Homepage www.schilfs.de. Da finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie brauchen. Einstweilen, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Florian Schröder.